Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Ja, heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer einer Investmentgesellschaft. Und jemand, der seit vielen Jahren nicht nur die Welt der Investments mitgestaltet, sondern auch eine klare Haltung zu Führung, Unternehmertum und Verantwortung hat. Wir sprechen über seinen Weg zum Unternehmer, was ihn geprägt hat, wie er seine Firma heute führt und auch über Fehler und gegebenenfalls Fehleinschätzungen. Und zum Schluss geht es auch noch um Fußball und um sein eigenes Depot. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Ralf Lochmüller. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
Ja, lieber Joe, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, mal zusammen zu sprechen.
Das freut mich auch sehr. Nur kurz für die Zuhörer, wir kennen uns einige Jahre schon und deswegen sind wir auch beim Du und bleiben auch beim Du. Ich glaube, das ist heutzutage auch gar nicht mehr so problematisch, wie das früher vielleicht gewesen ist. Lieber Ralf, für alle, die ich vielleicht noch nicht so gut kennen, stell dich doch bitte ganz kurz mal vor, vor allen Dingen so dein Werdegang die letzten Jahrzehnte, darf ich fast sagen.
Ja, das ist leider so. Also mittlerweile bin ich auch knapp über 60 und ich habe eigentlich eine ganz klassische Ausbildung gemacht, noch das, was ich meinen Kindern heute kaum errate, noch eine Bankausbildung gemacht in Duisburg, komme ursprünglich aus Duisburg. Ja, und habe dann irgendwann mal in dem großen Zug, als sich die Börsen so zentralisierten, Richtung Frankfurt genommen. Das war dann 1987 und seitdem bin ich in Frankfurt tätig, überwiegend Zeit halt tatsächlich im Asset Management. Und ja, mittlerweile vor 25 Jahren haben wir dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt von einem großen amerikanischen Asset Manager halt dann und haben dann Lupus Alpha aus der Taufe gehoben. Was mich allerdings schon fasziniert hat und warum ich dann am Ende in diesem Geschäft gelandet bin, das war halt ein Ereignis, was tatsächlich, da war ich glaube ich 16 oder 17 Jahre alt, in London stattgefunden hat. Wir haben einen Ausflug gemacht, da eine Woche, wie viele, Schüleraustausch in London. Und da stand unter anderem der Besuch der Börse an, was irgendwie kaum jemanden halt interessiert hat aus dieser Gruppe. Ich bin dann aber dann noch pflichtschuldig mitgegangen und habe mir das eben angehört. Und dann saßen wir in so einem Raum und hatten Einblick in den Börsensaal. Und unten drunter saßen ausgesprochen gut gekleidete Menschen mit Bowlerhut damals noch, kann man sich gar nicht vorstellen, nahmen irgendwelche Orders auf und nach Ausführung der Orders formten die das dann zu Papierbällen und bewurfen sich halt die ganze Zeit mit Papierbällen. Wir haben gesagt, Mensch, da muss man näher einsteigen. Also wenn man mit Papierbällchen werfen einen Job ausmachen kann, dann musst du dich mit diesem Thema im Börsen mal näher beschäftigen. Ja, und so war es dann eben auch zurückgekehrt. Da habe ich mir dann einige Börsenmagazine abonniert, sogar einen kleinen Börsenclub da in Duisburg gegründet, im kleinen Kreis. Und bin diesem Thema Börse dann irgendwie auch ein bisschen im positiven Sinne verfallen. Und ja, und das endete dann tatsächlich jetzt vor 25 Jahren in der Selbstständigkeit dann auch von Lupus Alpha.
Das ist eine schöne Geschichte mit der Londoner Börse. Normalerweise besucht man doch in London die Tower und all diese ganzen Dinge. Aber es war super, dass euer Lehrer da die Börse mit eingebaut hat. Das ist klasse. Du hast gesagt, du hast eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht. Bei welcher Bank war das? Sparkasse? Volksbank?
Ja, die gibt es gar nicht mehr heute. Das war die Bank für Gemeinwirtschaft. BFG ist die damals.
Große Repräsentation, ja, Zentrale in Frankfurt gab. Bank für Gemeinwirtschaft. Das ist jetzt übrigens die EZB, Teil der EZB mit drin, direkt am Theaterplatz. Oder Willy Brandtplatz, wie er ja heißt. Auch, okay, dass die Filialgeschäft hatten, wusste ich aber tatsächlich auch nicht.
Ja, doch, die waren groß. Die sind dann auch irgendwann fusioniert und aufgenommen worden, wie das vielen Banken gegangen ist. Aber damals waren die ganz normaler Ausbilder und waren dezentral verteilt.
Spannend. Und auf dem Weg bis hierhin, Ralf, gab es da jemanden, der dich beruflich besonders beeinflusst hat, der dich inspiriert hat auch in einer gewissen Art und Weise? Kannst du da jemanden nennen?
Wir sprechen ja vielleicht gleich auch nochmal über das Thema Kapitalanlage und es ist vor allen Dingen in der Tat jemand gewesen, der meines Erachtens heute eine Legende ist in der Kapitalanlage. Und meine ersten 20 Jahre des eigenen Depots, würde ich mal sagen, die waren sehr definiert vom wenig Erfolg, viel hin und her handeln, Und ja, und am Ende habe ich da auch immer wieder gemerkt, dass ich, sag mal, hin und her irgendwie taschenleer macht. Aber so richtig den Weg daraus fand ich dann auch nicht. Und dann ist mir tatsächlich in Mitte, ich glaube, das war Mitte der 90er Jahre, ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Das hatte den Titel Pioneering Portfolio Management. Und das Buch, ja, das war von David Swensen, den legendären, vor 2 Jahren schon verstorbenen Chief Investment Officer der Yale Foundation, des großen amerikanischen Endowments, glaube ich, mit über 30 Milliarden Assets under Management damals, als er verstarb. Und der hat diesem Buch eigentlich niedergelegt, was er unter, ich sag mal, erfolgreicher Kapitalanlage eben versteht. Und das hat mich wirklich geprägt. Und das waren, ja, das war einerseits, ich sag mal, breit zu diversifizieren, langfristig vor allen Dingen zu investieren, ganz hohe Aktienquoten zu haben. Das waren die Eigenschaften, die David Swensen eben ausgezeichnet haben. Und heute ist das natürlich selbstverständlich für viele Investoren, aber ich meine, vor 30 Jahren war das eben revolutionär. Und den Track Record, den der aufgebaut hat, der ist eben wirklich faszinierend. Als er dann verstarb, hat das Yale veröffentlicht und er hat in den 30 Jahren, die der dort gearbeitet hat, eine annualisierte Performance durch diesen Ansatz von 13,1% per annum erzielt für diese Foundation. Das ist ja unglaublich. Und das zeigt natürlich, dass der die Dinge eben auch anders gemacht hat, als es viele andere Investoren tun. Und auch diese Endowments werden gebenchmarkt gegen den Endowment-Benchmark und der lag im Schnitt pro Jahr immer zwischen 3-4% vor dem Durchschnitt der anderen Endowments. Und ich sag mal, die intellektuelle Stärke, das Kapital, das war bei den Harvards dieser Welt mindestens genauso stark und trotzdem hat er es anders hingekommen. Und das hat mich fasziniert.
Das ist faszinierend, wenn man dann so eine Leitlinie entwickelt, an der man sich orientieren kann. Und sind wir ganz ehrlich, wir kommen später wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf Kapitalmärkte und investieren, auf Altersversorgung und sowas. Aber im Grunde sind die Schlagworte ja relativ einfach von Swensen, nämlich langfristig, diszipliniert und eigentlich regelmäßig das auch zu tun. So die Dinge, die jetzt wahrscheinlich in jeder Bankfiliale schon aushängen, dass man das tun sollte. Ich glaube, das Entscheidende ist immer bei diesen Dingen, dass man es dann auch macht.
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, immer das Schwierige. Und wenn man das aber für sich verinnerlicht hat, glaube ich, ist das eine tolle Sache. Ey.
Der hat uns aber auch so inspiriert, dann, dass ich irgendwann gesagt habe, den muss ich unbedingt mal, wir machen ja einmal im Jahr eine große Investorenkonferenz in der Alten Oper, auch seit vielen Jahren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich den unbedingt nach Deutschland kommen wollte und habe das dann tatsächlich auch geschafft über einen Kontakt, den mir jemand hergestellt hat. Wir sind da hartnäckig dran geblieben und er hat dann tatsächlich zum ersten Mal in Deutschland eben gesprochen. Das war dann 2004 und ein zweites Mal auf dieser Konferenz 2017. Und wir hatten dann den Vergnügen im Vorabend dann mit einigen Key-Investoren von uns, mit ihm dann beim Abendessen halt zusammenzusitzen. Und dann hat er so ein bisschen auch so off the record halt eben gesprochen und sagt er dann die analytischen Dinge. Es gibt ja heute das Yale-Modell, das ist alles letztendlich wissenschaftlich fundiert. Warum es bei ihm dann aber doch nochmal so einen riesen Unterschied gemacht hat im Vergleich zum Durchschnitt dort der Branche, die ja auch nicht schlecht halt unterwegs waren. Und meines Erachtens waren das eben zwei Faktoren im Wesentlichen. Das erste Mal, dass er wirklich konsequent auch in Phasen antizyklisch investiert hat, immer Sticks oder Playing gemacht hat, reallokiert hat zu seiner strategischen Allokation, dann natürlich sehr früh auch in Private-Märkten und auch in hohen Aktienquoten halt unterwegs war. Und dann ist es ihm gelungen, ich sag mal in dem Angebot, weil er hat ja nicht selbst gemanagt, er hat alles nur an externe Manager rausgegeben, zu diesen externen Managern tatsächlich Partnerschaften eben aufzubauen. Und ihm ist es wirklich gelungen, halt immer hier in dem Top-Quintil, in dem Top-Notch dieser Anbieter die richtigen Partner auszusuchen. Und viel war wohl das persönliche Gespräch mit diesen Managern. Und einer seiner Analysen waren immer auch in den Gesprächen, hast du Skin in the Game? Bist du mit eigenen Mitteln in deinen eigenen Fonds ausreichend investiert? Und wenn das der Fall war, dann hat er zumindest auch so eine Interessensgleichheit zwischen Anleger und Investor gesehen. Und da er sehr früh war auch mit diesen Analysen, glaube ich, war das der entscheidende Unterschied. Er hat das mal auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn da gefragt, wenn du dein System auf einen Satz verdichten würdest, was wäre der Satz? Und er sagt, it's all about people. It's all about people. Und das macht dann schon nochmal den Unterschied zwischen einer normalen professionellen Allokation. Das sind 3-4% per annum. Und das ist über 30 Jahre eine Menge.
Das ist eine Menge, in der Tat. Und vielleicht können wir das den Zuhörern auch nochmal sagen, weil es wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage ist, die in, und ich war Teil von sehr, sehr vielen Fondsmanager-Gesprächen, wo Kunden mit Fondsmanager zusammenkamen und sehr, sehr viele haben immer die Frage gestellt, investierst du auch Teile deines Einkommens oder vielleicht deiner Gratifikation oder was auch immer in dein eigenes Produkt oder in dein eigenes Team? Das ist also wirklich eine ganz gängige Fragestellung, die gestellt wird von Investoren, die wirklich wissen wollen, wie ernst meint es der Portfolio-Manager im Endeffekt, nicht wahr? Und das ist eine Fragestellung, die wirklich häufig vorkommt. Toll. Ralf, lass uns nochmal zu Lupus Alpha zurück. Wir sitzen hier bei euch im Büro, es ist in der Nähe des Mainz. Tolles Wetter, tolles Büro. Gute Stimmung im Büro übrigens, konnte ich schon die vier Leute, die ich getroffen habe, die mich begleitet haben hierher. Sehr, sehr freundliche und nette Menschen, die einfach auch ausstrahlen, dass sie gerne hier sind. Deswegen schon mal ein Kompliment von mir dafür. Vor 25 Jahren habt ihr Lupus Alpha. Lupus Alpha ist ja der Leitwolf, ist, glaube ich, die Namensgebung gewesen. In einer Zeit, in der es in Deutschland eigentlich relativ wenige unabhängige Asset Manager gegeben hat. Was war damals euer Antrieb? Wie kam es dazu?
Damals gab es so diese Gründungswelle durch den neuen Markt. Und die hatte uns auch irgendwie gepackt, diese Gründungswelle. Und so haben wir damals in einem kleinen Kreis fast ein Jahr mal überlegt, aus dem Kollegenkreis, da wo ich damals beschäftigt war, ob es nicht auch für uns halt eine Möglichkeit geben würde, uns selbstständig zu machen. Eigentlich wollten wir irgendwie einen Weg finden. Aber auch damals war das natürlich schon ein extrem kompetitives Umfeld halt. Die großen Häuser, die gab es eben alle schon. Die Ausländer waren auch schon längst am Markt und wurden eben auch erfolgreicher, mehr und mehr. Also richtig hatte auf uns damals auch keiner gewartet halt. Und dann haben wir verschiedene Ideen uns überlegt, Investmentkonzepte, Fondsprodukte überlegt und haben das teilweise auch genauso schnell wieder verworfen. Das hat dann über ein Jahr gedauert und wir hatten dann einen Kollegen im Gründerkreis, den Karl Fickel, der ist leider schon vor 10 Jahren verstorben. Der war so ein richtiger Stockpicker durch und durch. Und mit ihnen und um ihn haben wir die Idee verfeinert, gesagt, Mensch, lass uns doch nicht auf Aktien aus der ersten und zweiten Linie konzentrieren, sondern lass uns doch gucken, was in der zweiten und dritten Linie vielleicht geht. Warum? Bei den Large Caps, bei den europäischen Large Caps, und wir haben uns im Wesentlichen um europäische Aktien gekümmert, gibt es ja etwa 250, 300 Werte. Und im Schnitt hast du damals wie heute etwa 30, 35 Analysten pro Wert bei den Standardwerten. Und in der Ebene darunter, die noch an der Börse notiert sind und durchaus eine gewisse Liquidität mit sich bringen, da sprechen wir über 2.500 Werte in Europa. Und du findest im Schnitt 1-2 Analysten, viele Analysten und manche Werte gibt es, wo es überhaupt keine Analysten gibt. Also wenn wir gesagt, Mensch, wenn wir hier ein eigenes Research aufbauen, dann findest du noch was raus, was schon längst jeder weiß. Und da lässt sich dieses berühmte Alpha heben. Und damit war eigentlich Lupus Alpha die Idee geboren. Und so haben wir damals eben begonnen. Im Oktober 2000 haben wir die Firma dann gegründet. Und im Frühjahr oder im Februar sind wir mit den ersten Fondsprodukten auf europäische Small- und Mid-Caps dann eben rausgekommen.
Ist so eine Kette, die sehr, sehr häufig, glaube ich, ganz, ganz unterschätzt wird, ist dieses under-researched bedeutet under-owned und under-owned bedeutet under-valued. Und das ist, glaube ich, die Kette, die ihr versucht habt zu finden. Und das ist heute wahrscheinlich immer noch so, die 10-fache Anzahl der Aktien mit einem Zehntel der Analysten, die sich darum kümmern. Das könnte man, glaube ich, so zusammenfassen.
Ja, und allerdings auch, und das hat sich auch bewiesen, mit allen Zyklen, die natürlich auch durch Small- und Mid-Caps gehen, im Schnitt 2% höhere Renditen per annum im Vergleich zu den Standardwerten halten. Also es zahlt sich auch für den Investor aus am Ende, sich sowas mit ins Portfolio hineinzunehmen.
Gab es in den 25 Jahren, und wenn wir uns nochmal, du hast gerade über den neuen Markt gesprochen, 2000 zurückerinnern, dann war es nicht mehr so lange hin oder es war mittendrin, als der große erste richtige Crash kam, den ich miterlebt habe an den Kapitalmärkten. Das war das Jahr 2000, die sogenannte Dotcom-Bubble. Gab es Momente, in denen ihr gedacht habt, oh Mann, 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 das war's, das können wir nicht durchziehen, das schaffen wir nicht, der Markt bricht uns weg irgendwie. Gab es so Momente?
Die gab es direkt auch schon fast im Anschluss mit der ersten Fondsauflage. Also wir hatten dann im Februar aufgelegt und sind dann rausgegangen an unsere Kunden und hatten tatsächlich auch einige wenige, aber doch einige Kunden eben gewinnen können aus unserem institutionellen Netzwerk. Es waren dann die kirchlichen Kunden tatsächlich, die auch noch heute bei uns sind. Und ich weiß nicht, ob diese zuerst dran geglaubt haben, dass da auch ein bisschen Alpha-Potenzial ist in diese ganze Geschichte, bevor man das über den Track Record aufzeigen kann. Weil so in Deutschland ist dieses, ich sag mal, das selbstständige Machen ja nicht ganz so einfach. Wir sind dann rausgegangen und haben viele gesagt, naja, das ist natürlich eine spannende Idee. Das sollte man eben auch durchaus im Portfolio haben. Aber kommt doch mal wieder, wenn ihr 3 oder 4 Jahre Track Record habt und vielleicht 400-500 Millionen Assets under Management. Und dann wäre ich auch bereit zu investieren. Aber wir brauchten eben diese 500 Millionen überhaupt. Wir sind mit 19 Leuten gestartet. Das war ein sehr research-intensiver Prozess von Anfang an. Und wir brauchten aber eben, um unsere Businesspläne und unsere schwarze Null dann irgendwann mal zu schreiben, eben diese 400-500 Millionen Asset. Und ja, und dann brach tatsächlich 3 Monate, nachdem wir den ersten Fonds aufgelegt haben, brach der über den neuen Markt, brach zusammen. Und die Aktienmärkte, werde ich nie vergessen, die sind in der Spitze dann 50% gefallen halt. Und wir hatten nur Long-Only-Produkte, also wir hatten nur reine Aktienprodukte. Gott sei Dank eben nicht nur auf den neuen Markt ausgerichtet, sondern in Europa. Das hat dann 1,5 Jahre gedauert, bis sich das dann wieder erholt haben und dann auch mit einer Dynamik erholt haben. Aber 1,5 Jahre waren sehr, sehr schwierige Jahre. Und das war auch ausgesprochen kritisch, weil wir haben ja auch keine Möglichkeit. 70% in einem solchen Geschäftsmodell sind Personalkosten. Und das war ein research-induzierter Ansatz. Wir hatten eigentlich keine Möglichkeiten zu sparen, indem wir Personal reduziert haben. Also entweder reüssieren wir mit der ganzen Geschichte oder wir müssen halt wieder zumachen. Und es war knapp. Und dann die kirchlichen Kunden, wie gesagt, die sind treu geblieben und dabei geblieben. Die haben uns auch die Stange gehalten. Unser Investor, der mit dabei war, hat auch nochmal nachgeschossen. Und wir haben uns, was zu reduzieren gab an Kosten, haben wir eben reduziert. Und das Alpha kam und der Markt kam halt zurück. Und so sind wir der Sache dann eben auch treu geblieben. Also man braucht, egal wie es dann am Ende aussieht, man braucht immer dieses Glück auch in solchen Phasen mal. Und man muss natürlich auch ein sauberes Produkt haben.
Nun, und Fakt ist, um das den Zuhörern auch nochmal klar zu machen, es war der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, den man hätte wählen können. Du sagst, es Februar, Produkt aufgelegt. Ich glaube, All-Time-High war 16. März oder irgend sowas in der Richtung, wenn ich mich da recht entsinne. Das heißt, es hätte keinen schlechteren Zeitpunkt in den letzten 50 Jahren geben können, wahrscheinlich, wo man das hätte probieren können. Deswegen natürlich umso größere Hochachtung, dass ihr es durchgezogen habt. Und jetzt sitzen wir 2025 hier und sprechen miteinander und du stehst einem äußerst erfolgreichen Unternehmen vor. Ja? Das ist toll. Welche Werte waren dir als Gründer besonders wichtig, als ihr damals Lupus Alpha gegründet habt? Weil ich habe dich so kennengelernt, dass du jemand bist, der auch tatsächlich auf Werte Wert legt, um das mal so auszudrücken. Weil du glaubst, dass es mit gewissen Rahmenbedingungen erfolgreicher sein kann, wenn es irgendwas mit sich bringt, was die Leute auch zusammenschweißt. Das ist so ein bisschen das, was ich auch mitnehme und wie ich euch auch als durchaus Mitbewerber beobachtet habe. Welches waren da die Werte, die euch und dir besonders wichtig waren oder auch noch sind?
Ja, das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt auch in der, ich sag mal so ein bisschen in unserer Kultur von Lupus Alpha, wie wir einfach täglich miteinander umgehen halt. Man braucht das gar nicht so aufbauschen, so marketingmäßig aufbauschen halt. Und wie gesagt, als wir da rausbringen aus festen Strukturen, war uns das erste Thema, war uns eben die Unabhängigkeit ganz wichtig. Wir wollten wirklich unabhängig sein mit dem, was wir eben tun. Und das zweite Thema war dann eben dieses Thema, weil es schon so viele Angebote gab, zu sagen, Mensch, müssen sehr spezialisiert sein. Also da, wo man aktives Management sich committet, dann funktioniert das halt eigentlich nur in relativ wenigen Segmenten. Und deshalb muss man die Segmente rauspicken, wo man entweder wo man entweder die Risikoprämie der Small- und Mid-Caps vereinnahmen kann oder, wie wir uns später weiterentwickelt, andere Risikoprämien. Also es war uns ganz wichtig. Und das Dritte war halt eben auch die Partnerschaft. Wir sind halt in einer Partnerschaft strukturiert. Da sind die Entscheidungswege schnell und kurz. Und das leben wir eben heute noch. Und wir waren damals eben 19 Leute. Wir sind jetzt heute 100 Leute, haben jetzt 16 Milliarden Assets under Management. Also wir haben unser Produktportfolio erweitert und uns von, ich sag mal, einem Spezialisten für Small- und Mid-Cap zu einem Spezialisten mit einigen Handvoll anderen Strategien und Angeboten entwickelt. Und da ist mir heute noch wichtig, dass wir eben das, was wir damals tatsächlich auf einem Bierdeckel aufgeschrieben haben, gibt es auch heute noch, und dass wir das heute noch leben. Und das muss man jeden Tag aufs Neue versuchen, zumindest mit zu bringen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil nicht alle haben natürlich hier, sind schon viele sehr lange dabei, aber wir haben auch sehr viele junge Leute dazu bekommen über die letzten Jahre. Und diese mit diesen Themen zu winden, das geht nur im persönlichen Gespräch, wenn man sich auch Zeit nimmt, die Kontakte auch mit den Kolleginnen und Kollegen pflegt und sie so ein bisschen auch in diese Geschichte einbindet. Das machen meine Kollegen. Wir sind 5 Kollegen, die Lupus Alpha im Prinzip führen, die das Tagesgeschäft führen, die nehmen sich viel Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, das auch. Und wir haben sehr direkten Weg, auch Feedback zu geben. Wir haben sehr offenes Feedback-Kultur hier. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil das ist halt ein Geschäft, das ist so ein bisschen so Losers Game auch, in dem wir eben tätig gehen. Man lernt eben ständig. Es ist nicht so, dass man genau weiß, wie das Spiel nach vorne geht. Man muss sich immer wieder auf neue adjustieren. Und deshalb ist, glaube ich, so eine, ich sage mal, seine konstruktive Fehlerkultur ist halt extrem wichtig in so einem Unternehmen, in dem Geschäftsfeld, in dem wir tätig sind.
Und in den, gut, jetzt ist in den letzten 25 Jahren auch technisch sehr, sehr viel passiert. Stichwort Digitalisierung. Wie hat die Digitalisierung auch euer Geschäft verändert? Hat es das verändert? Und wenn ja, wie drückt sich das aus? Außer, dass jeder jetzt 3, 4, 5, 6 Bildschirme auf seinem Schreibtisch stehen. Gut, das war früher wahrscheinlich auch schon annähernd so. Aber kann man das irgendwie greifen, irgendwie erläutern, wie sich das auswirkt auf so ein kleines, relativ kleines Unternehmen?
Also es hat, wenn man dann sieht, wie sich die 25 Jahre anschauen, dann ist es unglaublich, welche Dynamik das hat. Wir sind ja ein sehr, bei uns ist das ja ein sehr datenbezogenes Geschäft. Also das Erste ist, man muss wirklich eine saubere, egal was man macht in dem Bereich auch der Digitalisierung, wenn die Daten nicht sauber ist, kriegst du am Ende keine vernünftigen Ergebnisse dort raus. Also die Datenbank ist halt extrem wichtig, die man hat. Und wir haben durchaus komplexe Strategien. Wir haben bis zu 1 Million Datenpunkte beispielsweise im Volatilitätsbereich. Also es ist also enorme Datenmengen, die man teilweise für manche Investmentkonzepte eben auch braucht. Ja, und dann haben wir natürlich, ich sag mal, durch die KI-Geschichte auch eine Sache, dass in irgendeiner Form jeder Arbeitsplatz auch heute davon betroffen ist. Bei uns ist eher so gewesen, dass bisher noch mehr Arbeitsplätze entstanden sind, weil wir eben auch in dieses Thema KI investiert haben, im Research, im Marketing, im Bereich der Vertragswesen und Gestaltung. Da findet das letztendlich Fluss und es macht die Dinge schneller, es macht die Dinge effizienter. Ja, und das ist, ich sag mal, im ganzen handwerklichen Bereich. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, die man auch immer wieder in der Branche diskutiert, ersetzt am Ende die KI den Fondsmanager oder die Fondsmanagerin? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage halt. Und die würde ich zweigeteilt beantworten. Es gibt Sachen, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, es gibt mittlerweile Handelsmodelle, die sehr im kurzfristigen Bereich operieren, die in den letzten Jahren extrem aufgerüstet haben, was Technologie angeht und was KI angeht. Und dafür gibt es ganz spezielle Anbieter, die sich in diesem Bereich entwickeln. Da ist es möglicherweise auch schon so, dass die KI das teilweise schon automatisch implementiert. Also so weit ist man dort. Aber ich sage mal, in dem mehr traditionellen Fondsmanagement-Bereich, für das immer noch 95% die Assets stehen, da glaube ich, wird die KI nicht die Kapitalmarktprognose übernehmen können, die da drin steht. Weil das ist ein Handeln unter Unsicherheit und das kann eben auch eine KI nicht. Sehr wohl kann sie zuarbeiten. Und deshalb glaube ich, und da gibt es ja auch Ansätze, quantitative Ansätze beispielsweise, die gegen andere traditionelle Ansätze durchaus immer in Konkurrenz sind. Auch die Geschichten gibt es schon seit 20, 30 Jahren und die zeigen kein Stück überlegende Ergebnisse im Vergleich zu dem, wie wir das machen. In Kombination der Einbindung von KI, aber die Entscheidung noch treffen, im Fondsmanagement selbst dort die richtigen Dinge zu allokieren.
Das bedeutet zusammengefasst, was diese KI und Digitalisierung, Modernisierung des Asset Management anbetrifft, ja, selbstverständlich als Handwerkszeug, als Tool, als Unterstützung, als Hilfsmittel, einfach auch die Daten sauberer, schneller zur Verfügung zu haben, auch besser vielleicht kategorisieren zu können. Ich glaube, das kennt jeder, das hilft extrem. Aber die Investmententscheidung oder das Stockpicking, was ihr macht, auch noch People's Business, auch noch Handwerkszeug der alten Schule, die Leute treffen, mit ihnen sprechen, das ist schon auch noch immens wichtig aus deiner Sicht.
Ja, und man hat natürlich Bereiche, wo es wirklich auch im ganzen Research, was wir dann vorgearbeitet haben, wo so Junior-Analysten gearbeitet hat, das kann heute durch saubere Digitalisierungsprozesse das viel schneller machen und das ist längst schon im Gange, voll im Gange halt. Und ist ja auch faszinierend halt. Also ich habe unsere zweitälteste Tochter, die hat geheiratet. Und wie man das natürlich als anständiger Vater macht, früher musst du eine halbe Stunde Rede halten, heute darfst du noch 10 Minuten eine Rede halten. Aber die 10 Minuten, da haben wir ja schon anderthalb Tage drauf vorbereitet auf die Rede halt, bis die Rede dann etwa stand, eine Viertelstunde Rede. Und dann habe ich danach, dann, nachdem ich das fertig war, habe ich das mal so in ChatGPT halt eingegeben. Und dann habe ich das so mit 3, 4 Buzzwörtern versehen. Und es ist natürlich unglaublich, welche Qualität da eben schon rauskommt, auch gerade in den Kombinationen von den Dingen, die, sagen wir, persönlichen Geschichten, die eine gute Rede ausmacht. Das kann die KI noch nicht. Aber die Redewendung, die drumherum war, macht das in einer unglaublichen Art und Weise. Und dann baut es ja nicht anderthalb Tage, sondern dauert es gefühlt 2 Minuten halt. Ne? Also das ist schon unglaublich, wo das alles Einzug. Also ich halte auch bei der nächsten Hochzeit ein, aber wir haben 5 Kinder, auch bei der nächsten Hochzeit halte ich traditionell die Rede so. Aber es ist schon unglaublich, was das alles kann. Und das findet bei jedem Report und bei jedem Text, den wir schreiben, gucken wir schon darauf.
Nun, und das auch gerade, weil du ChatGPT sagst, das ist natürlich auch bei jedem schon im Leben angekommen. Ne? Das ist für mich mittlerweile fast eine bessere Suchmaschine als Google, weil es mir nämlich auch gleich noch vermutlich so eine Art Empfehlung gibt, was man denn tun kann und in welche Richtung man das machen kann. Klasse. Also 5 Kinder, das heißt, du hast doch 4 Hochzeiten vor dir.
3 noch. 3. Ja. 2 sind schon verheiratet, die Älteste und die Zweitälteste.
Ein Thema weiß ich, weil wir schon uns das ein oder andere Mal darüber ausgetauscht haben, kann man als deine Herzensangelegenheit bezeichnen. Und das ist das Thema Altersvorsorge und was wir als Gesellschaft und was wir auch als Individuum für die Altersvorsorge tun müssen und sollten. Und ich weiß, dass das von uns beiden eine Herzensangelegenheit ist, weil wir wissen, dass es notwendig ist und weil wir wissen, dass es möglich ist und weil wir sehen, dass es zu wenig gemacht wird. Gibt es etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was sie unbedingt ab sofort tun sollten, wenn sie es nicht schon tun? Und wie das aussehen sollte, wenn man es richtig macht und gut macht?
Ja, also es ist in der Tat so, und das ist nicht nur ein Steckenpferd, weil wir irgendwie mit der Branche damit natürlich auch irgendwie verbunden sind, sondern ich glaube, also für Deutschland als moderne Gesellschaft ist es eigentlich ein Muss und auch für eine generationengerechte Gesellschaft, die man eben hinbekommen kann. Und wir haben ja Gott sei Dank diese 3 Säulen. Und wenn man die sich mal ganz kurz anschaut, dann haben wir einerseits die staatliche Rente als erste Säule, die gesetzliche Rente. Da ist die demografische Entwicklung, die ist natürlich extrem frustrierend letztendlich, wenn man sich das eben mal anschaut. Und die ist eben auch dramatisch. Nur mal ein Fakt hier an dieser Stelle. 1960 finanzierten noch 6 Versicherte einen Rentner und in 2030 werden das voraussichtlich noch 1,5 Erwerbstätige pro Rentner sein. Also diese Trends sind seit langem der Wissenschaft bekannt, weiß jeder. Und diese Zahlen lügen halt eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass die Sozialbeiträge explodieren und dass letztendlich diese Kosten auf die jüngere Generation übertragen wird. Und das finde ich persönlich einen absoluten Skandal. Gegenwissen besseren Wissens wird eben nur aus politischem Kalkül mit diesem gesetzlichen Rente eben gespielt. Und eine richtige Reform wird nicht angegangen. Auch jetzt schon wieder was wieder auf dem Tisch. Jetzt kommt wieder die Mütterrente dazu. Das kostet wieder 8 oder 10 Milliarden Euro. Dann kommt die Haltelinie dazu. Das kostet hunderte von Milliarden Euro. Also man vergeht sich hier förmlich an der jungen Generation. Was mich wundert, ist, dass die junge Generation, dass die das einfach so hinnimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es nicht längst in ganz Frankfurt oder in ganz Deutschland am Freitag Fridays für Vorsorge oder sowas gibt. Das wundert mich echt extrem halt, der ganzen Geschichte. Und da passiert eben nichts und da ist auch nichts zu erwarten. Auch wenn man jetzt sagt, 2031 versucht man jetzt eine Rentenreform oder sowas. Also ich habe da den Glauben an die Politik schon längst verloren, dass in der ersten Säule was vernünftig passieren kann. Das wird am Ende irgendwo vielleicht noch bei so einem Mindestsatz enden. Aber darauf ist nicht zu setzen. Ich glaube, die zweite und dritte Säule, da ist eben viel möglich. Und da haben wir schon mal eine gute Ausgangssituation. In der betrieblichen Altersvorsorge ist es so, dass immerhin 55% der Menschen in Deutschland, die haben Anspruch darauf. Ich auch. Ich bin bei einer betrieblichen Altersvorsorge der Banken und da habe ich einen Anspruch auf 1500 Euro im Monat mit dem Erreichen meines 65. Lebensjahres. Und da muss es uns gelingen, dass wir von dieser breiten Verbreitung von 55% Richtung 80% oder 90% kommen. Und das funktioniert eben nur, wenn wir, ich sag mal, auch im kleinen mittelständischen Unternehmen mehr Betriebsrenten haben, wenn wir mehr im Geringverdienerbereich Betriebsrenten haben. Da gibt es erste Entwürfe, die sind aber auch relativ schwach ausformuliert. Ich bin sonst überhaupt kein Mensch von verpflichtenden Vorgaben, muss ich ganz sagen. Aber in dem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge würde ich mir wünschen, wenn die Politik den Mut hätte, das zu einer verpflichtenden Vorgabe zu machen. Gerade für die Geringverdiener ist es interessant, weil auch schon mit Kleinstbeträgen kann man da große Wirkungen schaffen. Wenn man das Richtung 80-90% rauswählt, dann hätte man zumindest einen relativ stabilen zweiten Baustein in der betrieblichen Altersvorsorge. Und das dritte ist natürlich die private Altersvorsorge, selber privat vorzusuchen. Das ist ein Muss und das, was jetzt eben dort zumindest mal angedacht ist mit der Frühstartrente, das ist zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das ist 10 Euro pro Monat von dem 6. Lebensjahr an bis zum 18. Lebensjahr. Da kommen dann immerhin in Anführungszeichen 1440 Euro zusammen. Das ist natürlich zu wenig, aber wenn man das eben auch weiter denkt, dann bis zum Erreichen des Rentenalters, dann kann auch so, ich sag mal, dann kann auch so einem Portfolio, dann kann da schon was Ordentliches draus entstehen. Und dann hat man eben die dritte Säule in der privaten Altersvorsorge. Und dann haben wir die Möglichkeit in Deutschland, wir haben 30 Jahre das versäumt, aber wir haben dann die Möglichkeit, denke ich, hier eine attraktive zumindest zweite und dritte Säule zu haben. Und lass mich vielleicht noch dazu einen abschließenden Satz sagen, was mir von Svensson damals so fasziniert hat und was ich mir selber immer wieder vor Augen führe, ist dieses achte Weltwunder, was es am Kapitalmarkt gibt. Und dieses achte Weltwunder ist wirklich der Zinseszins. Und wenn wir beispielsweise hier junge Leute neu einstellen, von Top Kaderschmieden, woher die auch dann immer kommen von den Universitäten, dann ist meiner Fragen ist immer an die, um so ein bisschen zu sehen, ob die so ein kleines Gefühl oder Erfahrung mit diesen Zinseszins schon gemacht haben. Meine Frage als Standardfall ist immer dieselbe. Stell dir vor, ich gebe dir 100.000 Euro, du legst dir jetzt 40 Jahre lang an für 7%, mit 7% Rendite. Was kommt da nach 40 Jahren noch raus? Und für die Hörer lasse ich jetzt mal ein kurzes Moment zum Verschnaufen. Die können jetzt kurz auch Nachgang und reflexmäßig was antworten. Ich gebe jetzt gleich die Antwort auch. Das sind 1,6 Millionen Euro. Und zwar ist es ja so, bei 7% Rendite verdoppelt sich das Kapital alle 10 Jahre. Also aus 100.000 Euro werden nach 10 Jahren 200.000 Euro, nach 10 weiteren Jahren wären 400.000 Euro, nach 30 Jahren 800.000 Euro, nach 40 Jahren 1,6 Millionen Euro. Also 100.000 Euro wären 1,6 Millionen. Das sind jetzt große Beträge, aber dasselbe gilt, der Zinseszins auch für Einzahlungen von 50 Euro pro Monat, was heute ja alles machbar ist, für Sparpläne und andere Formen, die es eben gibt. Dieser Zinseszins langfristig zu nutzen, früh zu beginnen, das ist, glaube ich, das, was wir in der Kapitalanlage massiv unterschätzen. was mehr in die Schulen kommen muss, was mehr in die Köpfe der jungen Menschen kommen muss und so weiter. Es ist auch schon ein mehr stärkeres Bewusstsein gekommen. Und da wird auch so eine Frühstartrente, denke ich mal, einen gewissen Impuls setzen, einen richtigen Impuls in die richtige Richtung setzen.
Ich glaube, gibt es gar keine zwei Meinungen. Nur um das auch nochmal klarzumachen, die 7%, von denen du jetzt gesprochen hast, das ist nichts Unrealistisches, nicht wahr? Also wenn wir die letzten 30, 40 Jahre MSCI World uns anschauen, dann kommen wir ungefähr auf diese 7%, die pro Jahr erwirtschaftet wurden. Also es ist jetzt keine Illusion in dem Sinne oder keine Mondzahl, die du da jetzt ausgesucht hast. Das ist der Verdopplungseffekt, den kaum einer so bewusst hat und der so wahnsinnig viel ausmachen kann, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass wir mehr in diese Richtung müssen. Ich habe an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Hoffnung, weil ich sehe, wie unsere Kinder mit ihrem Handy Bankgeschäfte erledigen. Die sind durchaus auch schon kapitalmarktaffin und das haben sie nicht von mir, muss man dazu sagen. Wir sprechen natürlich, haben auch darüber gesprochen, aber die sind selbst interessiert daran. Und das sieht man immer mehr bei den jüngeren Menschen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Bei weitem noch nicht genug, aber ich glaube, es ist ein bisschen im Kommen.
In deinem Haushalt hat man natürlich als Kind da keine andere Chance, sich damit näher zu beschäftigen.
Du hast vollkommen recht.
Aber ich glaube, man kriegt das eben. Ich bin überhaupt kein Freund normalerweise von solchen verpflichtenden Maßnahmen, aber jetzt ist diese Frühstartrente eben auch eine verpflichtende Maßnahme. Und das ist halt ein Unterschied. Dann wird ja das eben auch bewusst. Wenn man sowas dann in der betrieblichen Altersversorgung auch hinkriegen, dann gibt es auch noch eine zweite Säule.
Das wäre toll, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Ziel, was wir verfolgen sollten. Zwei Abschlussfragen habe ich noch an dich, Ralf. Die eine ist, ich glaube, wir haben, wenn wir gut zugehört haben, wissen wir, wie du selbst dein Geld anlegst, nämlich nach Svensson, mehr oder weniger. Das ist also beantwortet. Machst du das aber alles selbst oder hast du einen Berater oder macht das der Familienrat, der ja recht groß ist? Wie sieht das im Hause Lochmüller aus?
Also wir haben in der Firma die Devise, auch hier die Berater relativ fernzuhalten, weil wir wollen eigentlich die Fehler lieber selber machen. Und so ist das auch, was die eigene Kapitalanlage eben angeht. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt von vornherein gewusst habe, das ist sowieso der kürzeste Golfwitz, glaube ich. Der lautet, glaube ich kann's. Und so ein bisschen gilt das natürlich auch für die Kapitalmärkte. Und ich habe eben gelernt, dass es oft darum geht, eben große Fehler zu vermeiden. Und wenn man so strukturiert langfristig mit hohen Aktienquoten investiert, breit diversifiziert und diesen Langfristeffekt der Aktienanlage nutzt, dann kann man zu ordentlichen Renditen, die ich für mich persönlich anstrebe, von den besagten 7%, mehr möchte ich eigentlich auch nicht erreichen. Und das kriegt man eben auch, das kriegt man auch hin. Und und ich habe auch vom Svensson gelernt, guckt, dass du selber auch Skin in the Game hast. Und das habe ich natürlich hier, bei mir gute Fondskonzepte, in die ich eben auch viel selber investiere. Also tatsächlich ist mein Großteil meines Geldes liegt in Lupus Alpha Fonds.
Okay, das ist ja dann auch die Verfolgung der Strategie in einer gewissen Art und Weise. Und die allerletzte Frage ist, wir haben das eine oder andere Mal schon über Fußball gesprochen. Ich weiß, dass du großer Fußballfan bist. Du kommst aus Duisburg. Ist der MSV dein Herzensverein tatsächlich? Und wie verkraftet man die dritte Liga?
Ja, die waren ja lange jetzt sogar in der vierten Liga, ein Jahr in der vierten Liga und sind jetzt Gott sei Dank wieder aufgestiegen in die dritte Liga. Das ist schon hart. Ja, ich habe dann auch, also ich bin dann vor gut 30 Jahren dann von Duisburg nach Frankfurt gekommen. Da war meine Liebe zur Eintracht war schwer erstmal so am Anfang, weil Fußballliebe, das kannst du nicht erkaufen, nur weil du jetzt den Ort wechselst. Und das kam dann eigentlich erst mit unseren Söhnen. Als die dann zur Welt kamen, die sind so 2,5 Jahre auseinander, als die dann zur Welt kamen, war der Patenonkel war Bayern-Fan und hat ihn mit so einer Bayern-Bettwäsche ausgestattet. Und meine Frau hat die HSV-Nähe und der hatte dann irgendwann die HSV-Bettwäsche. Und eines Abends kam ich dann nach Hause, die haben in so einem Stockbett übereinander geschlafen. Da war unten der mit der Bayern-Bettwäsche und oben der mit der HSV-Bettwäsche. Und da sage ich, das kannst du dir jetzt nicht antun. Als ich das gesehen habe, da musst du jetzt drauf reagieren. Und da habe ich kurz überlegt, an Duisburg gedacht, aber das wollte ich den Jungs, die damals waren die noch in der zweiten Liga, aber das wollte ich den Jungs natürlich eben auch nicht antun. Und dann habe ich die bei der Eintracht gemeldet und seid ihr City Eintracht-Mitglied und habt die in Eintracht-Bettwäsche ausgestattet. Der Jüngste war noch so klein, dass ich gar nicht wehren konnte. Der andere hatte sich eine Woche gewehrt, der mit der Bayern-Bettwäsche. Aber am Ende sind sie beide migriert und seit vielen Jahren haben wir eben auch, ich sag mal, zwei Plätze im Stadion, wo wir mit viel Begeisterung reingehen. Die Auren-Ups der Eintracht, die sind ja in den letzten Jahren mehr Aufs gewesen, dann auch eben eng verfolgt haben. Und mein erstes Herz schlägt immer noch beim MSV. Aber die Eintracht-Liebe ist schon stark gewachsen. Und bei meiner Familie, die sind schon Eintracht-Fans, muss man sagen.
Ja, bei deinem einen Sohn weiß ich das. Den habe ich nämlich beim Pokalendspiel tatsächlich mal getroffen. Insofern ist das, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort, dass du deine Kinder auf Eintracht gebracht hast und du selbst auch assimiliert bist, zumindest teilweise. Ralf, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke auch, für die Rückblicke, die du uns gewährt hast, über die kritischen Momente gesprochen hast und über eure Strategie und eure Philosophie. Wir haben viel mitnehmen können, ich habe viel mitnehmen können. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön. Noch ein kurzer Hinweis. Zwischen dem 18. Juli und dem 12. September suche ich alle zwei Wochen das Gespräch. Ab Mitte September sind wir wieder im gewohnten Wochenrhythmus für Sie da. Bis dahin, gute Zeit und schöne Sommertage.
Eine Produktion von Vorprofessionell.